Und nun wollen wir noch ein Wort betrachten aus 1. Johannes 3. 1. Johannes Kapitel 3, die Verse 11 bis 18. 1. Johannes 3, 11 bis 18. Da sagt Johannes: Denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Nicht wie Kain sollen wir sein, der aus dem Bösen war und seinen Bruder ermordete. Und weshalb ermordete er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Wundert euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tode in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Und auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber der Welt Güter hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern in Tat und in Wahrheit. Liebe Brüder und Schwestern, als wir den Herrn Jesus kennen und lieben gelernt haben, sind wir praktisch aus einem schrecklichen Land entflohen, das bis dahin unsere Heimat war. Es ist so, wie es in der Zeit des Eisernen Vorhangs war. Ich erinnere mich noch daran, wie meine Schwiegermutter oft erzählt und auch meine Frau bestätigt hat, auch Schwester Knies hat Ähnliches erlebt, als sie um 1950 herum aus der damaligen Ostzone in den Westen geflohen sind. Manche Schwierigkeiten hatten sie dabei auf diesem Wege vom Osten in den Westen und manche Ängste trieben sie um, bis sie endlich im verheißenen Land im Westen angekommen waren. Wie froh waren sie, als sie endlich die kommunistische Ära hinter sich wussten. Und wenn sie später noch daran dachten und davon erzählten, waren sie voller Dank Gott gegenüber, dass er sie aus diesem dunklen Land der Unterdrückung entkommen ließ. Und euch, liebe Brüder und Schwestern, die ihr aus der ehemaligen Sowjetunion gekommen seid, wird es sicher ähnlich ergehen. Auch ihr freut euch, dass ihr dem Land der Not und des Elends entkommen seid. Dies kann uns auch geistlich ein Gleichnis dafür sein, wie wir dem Reich der Finsternis durch unsere Bekehrung entkommen sind. Am Anfang unseres Textes im Vers 11 sagt uns Johannes, wie das Land aussieht, in das wir als Christen gehören. Es ist das Land, wir können dafür auch Zustand sagen, in dem die Liebe herrscht. Von Anfang an hörten wir schon, sagt Johannes, dass wir einander lieben sollen. In Vers 12 dann erläutert er, wie es im Land des Egoismus und der Lieblosigkeit zugeht, dem wir entronnen sind. Er erinnert an die Begebenheit aus dem Beginn der Menschheitsgeschichte, nachdem Adam und Eva aus dem Bereich Gottes, aus dem Land der Harmonie, vertrieben wurde. Kain und Abel brachten Gott ein Opfer. Kain legte auf sein Opferaltar von den Früchten, die er auf seinem Feld geerntet hatte, wie wir es zur Ernte Dank tun. Aber hier ging es ja nicht um ein Dankopfer, sondern um ein Sündopfer. Abel aber legte auf seinen Altar Erstlinge seiner Herde, und das war ein Sündopfer. Kain war ein Mensch, der nur irdisch dachte. Und seine Religion entbehrte jedes Bewusstsein von Sünde oder von der Notwendigkeit einer Versöhnung. Und deshalb brachte er ein blutloses Opfer dar. Abel dagegen hat sehr wohl begriffen, dass es ohne Blutvergießen keine Vergebung gibt. Und darum hat Gott nur das Opfer Abels gnädig angesehen, nicht aber das Opfer Kains. Und deshalb war Kain zornig auf Gott. Aber damit nicht genug. Er konnte ja Gott nichts antun. Also wandte er sich gegen seinen Bruder Abel. Er war ihm neidisch um die Gunst Gottes. Er missgönnte seinem Bruder die Gunst und die Güte Gottes. Ja, er ging sogar so weit, dass er ihn schließlich ermordete. Jetzt floss Blut, aber nicht sein eigenes Blut oder das Blut eines Tieres stellvertretend, das er sich hätte erwerben müssen. Wir sehen hier also mit aller Deutlichkeit, wie es im Reich der irdisch Gesinnten, wie es im Reich der Finsternis, wo man sich keinen Gedanken um Gott macht, zugeht. Ja, das ist das Reich des Todes. Da ist das Reich der Gottesferne. Da ist das Reich der Lieblosigkeit und des puren Egoismus. Auch der Vers 13 unseres Textes charakterisiert weiter dieses Land, in dem es für Christen kein Bleiben gibt. Wundert euch nicht, sagt Johannes, Brüder, wenn die Welt euch hasst. So sieht also dieses Land aus. Gott wird darin gehasst und alles, was mit Gott zu tun hat. Das ist das Land der Bosheit, das ist das Land des Hasses und der Gottesferne, dem wir durch Gottes Eingriff entflohen sind. Und ehrlich, liebe Brüder und Schwestern, sehnt ihr euch wieder zurück in dieses Land? Kann man nach jenem Land Heimweh haben, aus dem wir errettet wurden? Gerettet vor seiner Kälte, vor seiner Härte und seiner Niedertracht? Wollen wir dahin wieder zurück? Es gibt doch auch heute Menschen, die um einem Land zu entfliehen, auf die tollsten und die riskantesten Wege verfallen. Sie klettern über Zäune und Mauern, wie von Mexiko in die USA zum Beispiel. Sie graben sich Stollen und Tunnels, durchschwimmen im Geschosshagel Kanäle, wie von der damaligen DDR in den Westen. Und sie wagen sich in kleinen, seeuntüchtigen Booten über Meere, wie von Kuba nach USA oder von Afrika nach Europa. Erst diese Woche berichtete die Zeitung von 27 Afrikanern, die von Libyen aus nach Europa wollten und 10 Tage im Mittelmeer umherirrten. Und dabei ist ihr Boot untergegangen. Sie konnten sich schließlich auf eine Anlage von Fischzuchtkäfigen retten, auf dem sie 3 Tage lang durch das Mittelmeer gezogen wurden, bis sie schließlich von den Italienern gesichtet und gerettet wurden. Sollten solche Menschen dann wieder Heimweh bekommen nach dem Land, das sie mit großen Strapazen und großem Risiko verlassen haben? Man sollte meinen, nein. Die Erfahrung zeigt uns jedoch, sie bekommen trotzdem wieder Heimweh nach ihrem Land. Wir haben also durch die Anfangsverse unseres Textes gesehen, wie es in diesem Land zugeht, das wir durch unsere Bekehrung verlassen haben. Aber wo liegt dieses Land? Wir finden es eigentlich auf keiner Landkarte. Und gäbe es eine, dort hätte vielleicht Deutschland eine rosarote Farbe, Frankreich wäre grün und Polen gelb. Dieses Land aber müsste die schwarze Farbe bekommen. Aber man kann es nirgends hin platzieren und hindrucken, denn dieses Land ist in allen Ländern zu Hause und macht alle Landesfarben, so bunt sie auch sind, schwarz und glanzlos. Es ist das Land, das Johannes hier im Vers 14 so umschreibt: Wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Ja, es ist das Land des Todes, es ist das Land des Hasses. Und da ist ein und dasselbe. Tod ist Hass und Hass ist Tod. Sollte Johannes schon glauben, der von dieser Aussage sich kein Jota abhandeln lässt. Immer ob laut oder leise, ob grell oder blass, ganz offensichtlich oder von keinem bemerkt, schließt der Hass Tod ein in Völker und Geschichte, in Seelen und in Gefühlen. Vielleicht sind uns die Worte Hass und Tod für uns zu groß. Wir finden uns in ihnen nicht wieder. Vielleicht haben wir dann den Hass zur Gleichgültigkeit umgewandelt und das Sterben zu einem allgemeinen Lebensdefizit verharmlost. Wir finden dann wohl alles normal, was im tiefsten Grunde unnormal ist. Da wird uns schon eine Stunde der Hellsicht, der Einsicht Not tun. Ein Gebiet möchte ich dabei ansprechen. Wie oft haben wir schon in der Zeitung von Fällen gelesen, in denen alte Menschen in Krankheit und Schwäche gelegen haben, bis sie vielleicht vor Hunger gestorben sind. Und die Nachbarn im gleichen Haus, sogar auf der gleichen Etage, haben nichts gemerkt, bis der Verwesungsgeruch wahrnehmbar war. Erst unlängst hörte oder las ich von einem alten Mann, der nach einer sehr langen Zeit tot mumifiziert in seinem Bett aufgefunden wurde. Wenn wir bedenken, wie unachtsam wir vielleicht manchmal waren, den Nächsten in seiner Einsamkeit nicht beachtet haben, dann müssten wir uns eingestehen, dass wir alle so schon auf polizeilich erlaubte Art gemordet haben. Denn ich erinnere mich dabei ja auch an die Stelle in der Bergpredigt, wo Jesus Folgendes sagt: Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder ohne Grund zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Dummkopf, dem Hohen Rat verfallen sein wird. Wer aber sagt, du Narr, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Unsere Gleichgültigkeit und unsere Geringschätzung des Bruders, das ist auch das Land, das wir als wiedergeborene Christen verlassen haben müssten. Das sagt Johannes. Dieses Land der tödlichen Distanz zwischen Mensch und Mensch. Und darum sagt er in Vers 12, wir wissen, dass wir aus dem Tode in das Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder und natürlich auch die Schwestern, das gehört zusammen. Wir sind also hinübergewechselt in ein neues, ganz anderes Land, in dem eben die Aussage gilt, wir lieben. Da ist eine unendliche Wandlung. Früher liebten wir nicht, jetzt aber lieben wir. Und Lieben ist Leben und Leben ist Lieben. Diese Gleichung gilt mehr als wir ahnen. Wir haben jetzt in dem bisher Gesagten noch einmal einen Blick zurückgetan in das Land, das wir mit unserer Wiedergeburt verlassen haben und für immer von dem Heimweh nach diesem finsteren Land geheilt zu sein. Kann es jetzt noch Heimweh nach diesem Land geben? Es sollte es nicht geben. Aber so verrückt das klingt, es gibt immer wieder Heimweh nach Hass und nach Tod. Solches Heimweh, das in Verunglimpfung und in Herabsetzung des anderen zum Ausdruck kommt. Wehtun und Schlagen, Rachegedanken, das sind solche Zeichen des Heimwehs. Man ärgert sich über den anderen. Man wünscht dem anderen den Tod und das Auslöschen. Man distanziert sich vom anderen. Man will mit ihm nichts mehr zu tun haben. Die Gefahr ist da, dass wir uns in dem Land, das wir verlassen haben, auf diese Weise wieder repatriieren, einbürgern lassen. So etwas gibt es. Und darum warnt Johannes im Vers 15 die Gläubigen, die also aus dem Land des Todes in das Land des Lebens kamen: Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleiben in sich hat. Mit umso größerer Dringlichkeit müssen wir deshalb fragen, wo und wann und wie wir die Grenze passiert haben in das neue Land, in das Land der Liebe. Vielleicht träumen wir nur vom Lieben. Ja, unsere Liebe selbst ist erträumt. Mancher sagt zu einem anderen Menschen, ich liebe dich. Aber er bildet es sich nur ein und suggeriert es auf kurze Zeit dem anderen. Aber das währt nicht lange und dann ist die Seifenblase geplatzt. Und dann lässt man sich einfach scheiden, wenn es zur Ehe gekommen ist, und geht auseinander, als wäre nichts gewesen, selbst wenn gemeinsame Kinder da sind. Das Leid betrifft dann nicht nur einen selbst, sondern auch die unschuldigen Kinder. Ja, die leiden sogar am meisten darunter. Aber auch bei der Liebe zum Nächsten ist es ähnlich bestellt. Wir sehen daraus, wie nahe Liebe und Hass beieinander sein können. Und deshalb die Frage heute Morgen, wo ist eigentlich der Grenzstein zwischen Tod und Leben? Wo ist dieser Grenzpfahl zwischen Hass und Liebe? Wo verläuft da die Grenze? Es sollte schon eine deutliche Grenze geben, einen Grenzpfahl oder Grenzstein. Sonst kommen wir nicht zur rettenden Gewissheit, dass wir einfach nun drüben sind im neuen Land. Wie sich meine Schwiegermutter und Schwester Knies öfters die Frage stellten auf dem Weg nach dem Westen, sind wir denn schon drüben? Und auch wir, die wir so dringend ins Land des Lebens und der Liebe wollen, sind so unsicher gegenüber der Rückfrage, liebst du wirklich? Und wir stellen immer wieder verzweifelt fest, alle Versuche, alle Bemühungen zu Liebe dem Nächsten gegenüber von unserer Seite, aus uns selbst heraus, ist zum Scheitern verurteilt. Wir sind dazu einfach viel zu selbstsüchtig. Und deshalb müssen wir uns fragen, wo ist nun der Grenzpfahl, der das Land der Liebe vom Land der Selbstsucht scheidet? Ganz klar wie eine Grenze scheidet. Nun, liebe Brüder und Schwestern, das ist das Kreuz Jesu. Das ist Grenzfall genug, ein Grenzfall mit aller Deutlichkeit. Wenn wir nun gefragt werden, liebst du, können wir keine andere Antwort geben, als sie Kohlbrügge gab, dieser kraftvolle Zeuge Jesu Christi in der Erweckungsbewegung des 19. Jahrhunderts, wurde einmal gefragt, wann haben Sie sich bekehrt? Seine Antwort war kurz, auf Golgatha. Ja, Golgatha ist unsere Liebe, wie es unsere Bekehrung ist. Nun zeig deine Liebe. Hier ist sie, mit Blut und Schweiß geschrieben. Kann aber jemand einwenden, aber das ist doch nicht deine Liebe, das ist doch die Liebe eines anderen. Doch sie ist meine Liebe, denn ich habe keine andere. Dahin muss ich laufen, wenn ich meine Liebe zeigen, wenn ich sie vorweisen soll. Denn er, Jesus Christus, hat sie mir geschenkt und mir überlassen. Ich darf mich in seine Liebe hüllen und sie als meine ansehen. Es wird mir dann ganz warm dabei, denn seine Liebe ist vollkommen und trägt meine bescheidenen Versuche zu lieben, wie sie meinen Hass auslöscht und die bösen Flammen erstickt, wie sie mich hinüberträgt, eben in ein neues Vaterland. Liebe muss erkennbar und muss unzweideutig sein. In Christus ist Liebe erkennbar und unzweideutig. Liebe darf nicht Traum oder Ideal sein, sondern tatsächlich und wirksam. In und durch Christus ist Liebe tatsächlich und wirksam. Und durch ihn gibt es nun in Wahrheit eine Gruppe der Liebenden, die Gemeinde Jesu Christi. Wir lieben die Brüder, sagt Johannes in Ruhe und Einfalt. Nicht, dass Johannes sich täuschte und irgendeiner kirchlichen Festpredigt zum Opfer gefallen wäre. Johannes weiß um alle Abgründe, er weiß von Tod und Hass. Aber er weiß nun auch, dass hinter Christus Neuland sich auftut und es Menschen gibt, die dieses Neuland durchschreiten. Der Apostel Johannes wurde in seinem hohen Alter so schwach, dass er sich von Jünglingen in die Versammlung der Christen tragen lassen musste. Er konnte auch nur noch wenige Worte reden. Und diese waren immer wieder, Kindlein, liebt euch untereinander. Und als er gefragt wurde, warum er immer wieder warum er immer wieder von der Liebe spricht zueinander, sagte er, weil dies das letzte Gebot des Herrn war. Und weil genug geschieht, wenn nur dieses eine geschieht. Lucian, der geistreiche, aber frivole Spötter und griechischer Schriftsteller, der um 160 nach Christus lebte, schreibt von den Christen, ihr Gesetzgeber hat sie beredet, dass sie alle Brüder seien. Und danach handeln sie auch. Das ist doch ein wunderbares Zeugnis dieses Spötters über die Urchristengemeinde damals. Wir Hörer dieses Wortes sind jetzt in das neue Land, das uns Christus in seiner Liebe erschlossen hat, versetzt und sagen uns vor mit unverwandtem Blick zu dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn, wir lieben die Brüder. Wir haben nun einen genauen Standort. Unser Programm ist nun, wir lieben die Brüder. Sagt es doch bitte einmal zusammen mit mir. Wir lieben die Brüder. Das ist unser Programm. Wer sind die Brüder? Das Neue Testament kennt eine Nächstenliebe und eine Bruderliebe. Der Nächste liegt unerwartet und elend plötzlich auf der Straße, auf der wir gehen. Er ist fremd und er fordert uns doch. Der Bruder ist nicht fremd. Er liegt auch nicht plötzlich da, sondern er gehört zu uns. Er lebt beständig in unserem Umkreis. Und jetzt suche deinen Bruder, deine Schwester. Vielleicht ist es deine Frau oder dein Mann, vielleicht deine übersehenen, nicht beachteten Kinder, vielleicht deine Eltern, vielleicht deine Nachbarn. Auch und nicht zuletzt die, mit denen du zum Gottesdienst gehen. Schaut euch hier um im Kirchenraum. Ihr gehört zusammen. Ihr habt euch doch sicher die Hand gegeben, als ihr euch nebeneinander gesetzt habt oder aneinander vorbeigegangen seid. Wir lieben schon die Brüder und Schwestern des Glaubens, aber nicht vielleicht doch am meisten die, die weit von uns weg wohnen, die wir vielleicht nur gelegentlich einmal sehen oder von ihnen hören. Aber die Brüder und Schwestern um uns her in unserer Gemeinde, wie sieht es damit aus? Leben wir vielleicht mit ihnen lieber auf Distanz? Eine solche Haltung ist ja menschlich und nur allzu verständlich. Doch ist es vor Gott recht? Das ist die Frage. Schon in der Familie ist es so, dass sich die Kinder untereinander zanken und oft nicht verstehen. Einer meint vom anderen, er würde ihn übervorteilen. Er oder sie hätte bei den Eltern eine bessere Nummer. Wenn das Leben aber dann die Kinder auseinanderreißt, dann merken sie plötzlich, dass sie zueinander gehören und dass sie sich lieb haben. Ein Sprichwort sagt sinngemäß, und da ist sicher etwas dran, je weiter weg ein Verwandter wohnt, umso lieber hat man ihn. Ja, warum? Wir kennen uns eben alle viel zu gut. Wir kennen die Schwächen des anderen und haben sie vielleicht immer vor Augen. Eher sehen wir die negativen Seiten im Leben des anderen als die positiven. Wir sehen mehr das, was der andere zerstört hat, und nicht das, was er gebaut hat. Aber auch das ist menschlich. Doch ein solches Verhalten ist, um bei unserem Beispiel zu bleiben, für das andere Land passend, das wir doch verlassen haben. In dem neuen Land mit Christus muss das anders sein. Hier existierten andere Gesetze. Dass wir heute Morgen mit Brüdern und Schwestern Gemeinschaft haben können, ist doch eine Gnade, die uns auch genommen werden könnte. Ich weiß, wie meine Eltern auf den einzelnen Standorten der Flucht darunter gelitten haben, wenn es in der Nähe keine Gemeinde gab. Wo es nur ging, trachteten sie danach, in die Nähe einer Gemeinde zu kommen. Und wie froh waren wir da, als wir 1950 nach Riedlingen kamen und als Brüder und Schwestern sogar noch auf solch einem engen Raum zusammenwohnten wie hier in der Eichenau. Ist es leider nicht so, dass erst beim Sterben eines nächsten Angehörigen die Hinterbliebenen begreifen, welche Lücke der Tod in ihre Reihe gerissen hat. Man sagt deshalb mit Recht, man soll die Blumen für den anderen nicht erst bis zu seinem Grab aufsparen, lieber soll man sie ihm noch während seines Lebens spenden, denn dann hat er noch etwas davon. Das alte Lied der Lieblosigkeit sollte eigentlich nun weit hinter uns liegen. Bonhoeffer sagte, Christus hat den Weg freigemacht zu Gott und zu dem Bruder. Wir haben also die Grenze bei unserer Bekehrung überschritten, wie schon gesagt. Die Grenze eines neuen Landes mit anderen Gesetzen. Mit den Gesetzen der Liebe, mit den Gesetzen des Verstehens, des Tragens, des Ertragens und des Entgegenkommens. Hinter uns liegen Hass und Streit und Lieblosigkeit, Neid und Missgunst. Das müssen wir uns immer wieder mit aller Deutlichkeit vor Augen führen. Und es ist viel aufzuarbeiten und nachzuholen in einem neuen Land. Und das gilt in dem Land im Umgang und in der Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern auch. Ja, wir lieben die Brüder und Schwestern, die Geschwister. Und durch Jesu Wirken sehen wir uns neu, ja sehen wir uns zum ersten Mal voll und richtig. Und da kann ein Mann seine Frau neu entdecken, mit der er schon silberne oder goldene Hochzeit gefeiert hat. Damit wir so richtig im neuen Land der Liebe leben können, dafür hat Gott Wohltäter und Helfer bestellt. Und das sind unsere Brüder und Schwestern. In welchem Verhältnis stehen wir zu ihnen? Merkt man das bei uns, dass wir eines Geistes Kinder sind, dadurch, dass wir in Liebe miteinander umgehen? Könnte dieser Spötter aus dem Altertum, Lucian, auch von uns, wie von den Urchristen, sagen, man sieht es, dass sie alle Brüder sind, denn sie handeln und benehmen sich auch so. Mit anderen Worten, man sieht es, dass sie miteinander in Liebe umgehen. Könnte auch unsere Umgebung davon Zeugnis geben? Erkennt man uns am Lied und am leuchtenden Gesicht, wie es in einem Lied heißt? Johannes sagt im Kapitel nach unserem Text, wir haben es vor dem Gebet gehört, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Ich habe da etwas Interessantes von einem Bischof gelesen. Man kann natürlich das hohe Amt eines Bischofs bekleiden, ohne ein Bischofsherz zu haben, wie es in diesem Kapitel, in diesem Beispiel zuerst den Anschein hatte. Denn Bischof Gianfrancesco Baldi von Remo war in jungen Jahren ein übermütiger, lebensfroher Bischof, adligem Zeitvertreib zugetan. Eines Tages fuhr er mit seinen stolzen Pferden im jagenden Galopp einen jungen Hirten zu Schaden. Der Bischof wollte den zum Krüppel gewordenen eine Abfindung zahlen. Aber der Arme wehrte ab und verlangte nur das Bettlerrecht. Und das bestand darin, dass er morgens, wenn der Bischof zur Frühmesse ging, an der Kirchenstaffel stehen konnte mit den anderen Bettlern und Krüppeln und um Almosen heischen. Und so geschah es. Und jeden Morgen flüsterte der Krüppel geschwind dem Bischof zu, was in der Nacht an Bösem passiert ist, an Gewalttat und an Unzucht und an Elend und Verzweiflung in diesem dunklen Viertel, in dem er jetzt wohnen musste. Und Sie verstehen nur zu gut, das war eigentlich die Rache des Hirten am Bischof. Aber es wird alles anders. Der Bischof, der nun die dunklen Geheimnisse seiner Stadt erfährt, wird einfach gezwungen, nach dem Rechten zu sehen, der Gewalt da zu wehren, dem Elend abzuhelfen, dem Schlimmen zu steuern. Und mit den Jahren wird das ein guter Bischof, ein großer Bischof. Und sein Helfer ist der unbequeme Bettler. Und auch dieser wandelt sich. Später er zuerst nach dem Schmutz, um den Bischof zu quälen, so sieht er bald die abgründige Not der Menschen. Er muss helfen, auch er. Bischof und Bettler werden immer bessere Kameraden, wachsen zusammen immer mehr in die Aufgabe hinein, die Gott dem Menschen verordnet hat. Und als es mit den beiden zum Sterben kommt, ziemlich zur selben Zeit, da entfährt dem Bettler als Seufzer, was der Bischof in seinem Testament schon längst geordnet hat, es will einer bei dem anderen begraben liegen. Dies ist die Aufgabe des Bruders, durch seine Existenz zu sorgen, dass unser Lieben konkret, sichtbar, greifbar wird. Und was nicht zur Tat wird, hat ja keinen Wert. Es bleibt dann nur ein billiges Gefühlchen. Aber der Bruder hilft mir, dass meine Liebe zur Tat wird. Und ganz praktisch ist die Liebe. Johannes sagt es hier im Vers 17 unseres Textes. Wer aber der Welt Güter hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Also ein wichtiger Prüfstein kann auch das Geld sein, die Krone oder der Maßstab des Materiellen. Und wer noch nie Geld gegeben hat, Geld gewagt hat, auch als Mittel der Liebe, da ist noch sehr wenig von der Liebe berührt worden. Otto Funke berichtet einmal, wie er bei einem Spaziergang beim Eintritt in die Stadt innerlich gedrängt wurde, in ein Haus zu gehen, das er nicht kannte. Allerhand Ausreden stiegen in ihm auf. Er wollte nicht. Doch irgendwie bedrängte ihn der Geist Gottes, doch diesem Befehl zu gehorchen. Und widerwillig ging er schließlich hinein und hörte durch eine offene Zimmertür eine Mutter ringend zu ihren Kindern sagen, wenn es einen lebendigen Gott gibt, wird er euch nicht verhungern lassen und euch heute noch Hilfe schenken. Da vergaß Funke alles andere und konnte zeugen von dem lebendigen Gott, der ihn durch seinen Geist in dieses Haus geführt hat, um dieser fremden Frau mit ihren Kindern materielle Hilfe zu bringen. Ein anderes Beispiel helfender Liebe las ich aus Indien. Der bekannte Christ Sadhu Sundar Singh zog einmal mit einem Bruder über den Himalaya nach Tibet. Es war schrecklich kalt und der Aufstieg war beschwerlich. Sie waren ziemlich am Ende mit ihrer Kraft. Da fanden sie einen Mann halb erfroren im Schnee liegen. Der Sadhu trat hinzu, um ihm zu helfen. Sein Wegbegleiter aber war nicht dazu zu bewegen, mit Hand anzulegen, und er torkelte weiter. Der Sadhu beugte sich über den halb erfrorenen und rieb ihn mit Schnee ein und erwärmte ihn, soweit es ging, und lud ihn schließlich dann auf seine Schulter. Und dadurch wurde sowohl der andere als auch er selbst erwärmt. Da der Sadhu durch seine Last nur langsam vorwärts kam, konnte er natürlich den anderen, der weggelaufen war, nicht einholen. Doch auf einmal sah er ihn dort im Schnee liegen. Er war schon erfroren. Er wollte nicht helfen. Und so ist ihm auch keine lebensspendende Wärme zuteil geworden. Das ist das Einzigartige, das Wunderbare bei der praktizierten Liebe, dass sie einem selbst nützlich ist. Wenn man Liebe übt, hat man selbst etwas davon. Gibt man Liebe weiter, so ist man selbst der Beschenkte dabei. Wenn wir nun wirklich diesen Grenzfall, nämlich Christi Kreuz auf Golgatha, passiert haben, das Land des Todes und des Hasses hinter uns gebracht haben, dürfte uns diese Liebe eigentlich nicht schwerfallen. Haben wir sie doch am Kreuz gesehen, diese Liebe, für uns verblutend und sterbend. Vom Perserkönig Kores oder Kyrus wird erzählt, dass er auf einem seiner Eroberungszüge einen Fürsten mit Frau und Kindern gefangen nahm. Und als man sie Kyrus vorführte, fragte dieser den Fürsten, was gibst du mir, wenn ich dir deine Freiheit schenke? Die Hälfte meines Reiches, war die Antwort. Und wenn ich auch deine Kinder freilasse? Mein ganzes Reich. Aber was gibst du mir für deine Gattin Freiheit? Mich selbst, sagte der Fürst. Und Kyrus gefiel diese Antwort so wohl, dass er die ganze Familie ohne Lösegeld freigab. Auf der Heimreise fragte nun der Fürst seine Frau, ob sie beobachtet habe, was für ein edler und schöner Mann Kyrus sei. Worauf sie antwortete, nein, ich sah nur den, der bereit war, sich selbst als Lösegeld für meine Freiheit zu geben. Ja, so sollten eigentlich alle Kinder Gottes nur Augen haben für Jesus Christus, der nicht nur willig war, sich für uns zu opfern, sondern der es auch getan hat. Und wenn wir diese fleischgewordene Liebe, diese zu Tat gewordene Liebe Jesu vor Augen haben, dann können wir doch nur wieder lieben. Und zwar so, wie Johannes hier am Schluss unseres Textes im Vers 18 sagt. Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern in Tat und in Wahrheit. Wir lieben selbstverständlich unseren Herrn, der sich für uns geopfert hat. Aber auch unsere Brüder und Schwestern. Denn auch für sie hat sich Jesus geopfert wie für mich. Und sie, meine Brüder und Schwestern, liebt er doch genauso wie mich. Er hat mich ohne Vorurteil mit all meinen Fehlern und all meinen Schwachheiten angenommen. Und genauso hat er auch den Bruder und die Schwester mit Fehlern und mit Schwächen angenommen. Wie sollte ich dann Vorbehalte haben gegen einen von ihnen? Anschließend wollen wir ja gerade daran denken, indem wir das Mahl miteinander feiern, dass er, Jesus Christus, dies alles für uns getan hat. Dass er sein Blut für uns gegeben hat. Dass er sich am Kreuz für uns geopfert hat. Johannes sagt in Vers 16, hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat und auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Nun, wir werden jetzt nicht unbedingt dazu aufgefordert, für den anderen unser Leben hinzugeben, sondern nur dazu, ihn zu lieben. Aus Dank für Jesu Liebe sollten wir dieses kleine Opfer doch bringen können, dass wir einander in Liebe annehmen, wie er auch uns angenommen hat. Und dass wir auch in Liebe miteinander umgehen. Lasst uns doch auf Jesu Kreuz blicken und seinem Vorbild nacheifern. Vielleicht im Sinn des Reims, ein Lächeln kann Schmerzen lindern, ein Wort kann von Sorgen befreien, ein Händedruck Sünde verhindern. Es kostet und Liebe und Hoffnung erneuern. Es kostet dich wenig zu geben. Blick, Lächeln und helfende Hand. Doch arm und kalt ist dein Leben, wenn keiner dein Lieben empfand. Und so sollte es doch bei uns nicht sein. Wir wollen einander lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Und das möge der Herr uns schenken. Amen.